What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sind Sie einfach nur Kryptotoken mit unterschiedlichen Funktionen für eine Blockchain oder doch eher Anteile an einem Unternehmen? Die mächtige US-Börsenaufsicht SEC meint, Sol, ADA, Matic und mehr als 50 weitere Kryptotoken sind eigentlich Wertpapiere. Was bedeutet das nun für die Kryptoindustrie, die ja sowieso schon ziemlich gebeutelt ist? Das diskutieren wir heute mit einem ausgewiesenen Experten zu dem Thema, nämlich Rechtsanwalt Oliver Völkel, der sich schon vor vielen Jahren auf die Kryptoindustrie spezialisiert hat. Herzlich willkommen im Podcast, Oliver.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich vermute mal, du wirst es auch hautnah mitverfolgt haben. Zuerst Kraken, dann Binance, dann Coinbase. Jetzt sind die drei größten Krypto-Exchanges der Welt verklagt. Unterm Strich führt die SEC Krieg gegen Krypto.
Man könnte auf jeden Fall den Eindruck gewinnen, dass es so ist. Ich glaube, man muss die einzelnen Fälle doch etwas auseinanderhalten, weil auch die Vorwürfe erstens zum Teil anders lauten und auch, wie soll ich sagen, das Vorbringen oder das inkriminierte Verhalten dann doch ein anderes ist. Also wenn ich mir jetzt nur die Medienberichte anschaue, die zu dem Binance-Case veröffentlicht wurden, beziehungsweise man kann sich ja auch die Klageschrift anschauen, da werden schon relativ schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Ein bisschen was anderes ist die Sache bei Coinbase. Also bei Coinbase, die haben das relativ geschickt gemacht, die haben sich immer sehr aktiv verteidigt, unter Anführungszeichen, also immer wieder in den Raum geworfen, naja, bitte, liebe SEC, wir wollen mit allem compliant sein, dass du von uns verlangst. Bitte sag uns doch, was du verlangst. Ist jetzt ein gewisser Token ein Security oder nicht? Und wie möchtest du uns regulieren? Wir sind kooperativ. Also die haben das sehr geschickt gemacht. Deswegen glaube ich auch, dass das Outcome am Ende des Tages ein anderes sein könnte bei den einzelnen Cases.
Okay. Was sie auf jeden Fall gemeinsam haben, oft ist es in diesen, oder eigentlich immer ist es in diesen Klagen auch darum gegangen, was für Kryptotoken diese Exchanges anbieten und die Kernfrage eigentlich, was sind diese Kryptotoken? Da steht dann oft in diese Klagenschriften drinnen, dass diese Exchanges unerlaubterweise mit Crypto-Securities, also mit Wertpapieren gehandelt hätten. Es gibt auch eine lange, lange Liste an Token, die da als Wertpapiere eingestuft werden. Aber vielleicht mal so grundsätzlich gefragt, was macht den Unterschied, ob jetzt ein Token ein Wertpapier ist oder nicht?
Ja, da muss man sich vor Augen halten, es gibt keinen weltweit universellen Begriff, was denn ein Wertpapier ausmacht. Was die Amerikaner unter einem Security oder einem Wertpapier verstehen, das unterscheidet sich von dem, was wir hier in Europa unter einem Wertpapier verstehen. Und das wird sich sehr wahrscheinlich auch von anderen Bereichen der Welt unterscheiden, was die jeweils unter einem Wertpapier oder einer Security verstehen. Bei den US-Amerikanern ist es der sogenannte Howey-Test, der wahrscheinlich bei vielen der Zuhörer bekannt ist, unter dem man im Wesentlichen drei Dinge abfragt. Das erste ist, gibt es ein Financial Investment, also wird von einer Person an eine andere Geld übertragen im weitesten Sinn oder von mehreren Personen Geld übertragen.
Das kann man bei Crypto-Token ja mit Ja beantworten meistens, ne?
Das kann ich meistens mit Ja beantworten, wenn ich den Token verkaufe. Wenn ich einen echten Airdrop mache und keine Gegenleistung dafür nehme, lässt sich das schon diskutieren. Aber in den meisten ICOs, die so stattgefunden haben, ist schon Geld geflossen gegen die Ausgabe von Token. Dann das zweite Erfordernis ist, dass es auf irgendeine Art und Weise ein Shared Enterprise, also eine gemeinsame Tätigkeit im weitesten Sinne, ein gemeinsames Unternehmen im weitesten Sinne geben muss. Und ich als die Person, die das Geld überlassen hat, unter Howey-Test heißt es dann Reasonable Expectation of Profits habe, also davon ausgehen kann, dass durch mein Überlassen des Geldes im Rahmen eines gemeinsamen einer gemeinsamen Unternehmung im weitesten Sinn, ich profitieren werde. Und jetzt kommt dann das letzte Kriterium, nämlich rein durch die, heißt dann im Howey-Test, managerial efforts of others, also allein durch die Tatsache, dass andere dieses gemeinsame Unternehmen im weitesten Sinne steuern. Also es reicht schon, dass ich einer anderen Person vereinfacht gesagt Geld überlasse und diese Person in irgendeiner Art und Weise, dass ich davon ausgehe, dass diese Person in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass mein Investment mehr wert wird. Ob ich dann eine Rückzahlung erlange oder auf irgendeine andere Art und Weise an dieser Wertentwicklung partizipiere, ist völlig egal. Weil bei den Token Offerings war es ja meistens so, dass keine Zahlungsversprechen damit verbunden waren, sondern einfach in Aussicht gestellt wurde, sagen wir mal so, beziehungsweise generell bei den Investoren, der die Meinung geherrscht hat, ja, wenn sich diese Blockchain oder dieser Token etabliert, dann wird es eine steigende Nachfrage geben, dann wird der im Wert steigern und das wäre nach dem Howey-Test halt schon ausreichend, um zu sagen, es ist ein sogenannter Investment Contract oder es ist eine Subkategorie dann der Securities. Das heißt, unter US-amerikanischem Recht ist man halt recht schnell dabei, dann das Wertpapieraufsichtsrecht anzuwenden.
Okay. Jetzt sagen natürlich viele dieser Stiftungen oder Firmen, die hinter den Blockchains und auch hinter den Kryptotoken stehen, na, wir sind keine Securities. Die SEC sagt eigentlich ja, ihr seid Securities oder ihr habt Wertpapiere rausgegeben. Und wenn ich es richtig verstehe, das grundlegende Problem ist, dass diese Wertpapiere auf den Markt gebracht wurden, ohne dass die SEC um Erlaubnis gefragt wurde, also quasi illegal. Verstehe ich das richtig?
Ja, es ist ja an sich nichts Verbotenes, dass man Wertpapiere öffentlich anbietet. Die einzelnen Rechtsordnungen sehen dafür halt ein bestimmtes Verfahren oder ein bestimmtes Regime vor. In den USA ist die SEC dafür verantwortlich und man muss ein sogenanntes Registration Document dann filen bei der SEC. Und in Europa ist es ein Kapitalmarktprospekt, den ich erstellen muss und der dann gebilligt wird von der jeweiligen Aufsichtsbehörde in Österreich, wäre es die FMA. Also es gibt ja einen Weg dorthin, um mit einem soliden Rechtsrahmen dann auch Wertpapiere zu öffentlich anzubieten. Was halt oft kritisiert wurde in den USA, ist, dass der Aufbau so eines Dokuments, so eines Offer-Dokuments nicht wirklich dem entspricht oder die Angaben, die ich darin machen muss, oftmals nicht wirklich zutreffen auf so ein Token-Offering. Meines Erachtens ist das ein bisschen ein Vorwand, weil auch wenn es nicht perfekt zutrifft, ist es, glaube ich, besser, dass ich mal so ein Verfahren ins Laufen bringe mit der Aufsichtsbehörde, ein Registration-Document file und dann mir die Kommentare hole, ob ich was besser machen soll. Also ich glaube, in vielen Fällen ist es schon ein bisschen ein Jammern auf hohem Niveau.
Mhm. Wenn man sich so anschaut, diese Listen, die in den Klagen drinsteht, welche Token da explizit genannt werden, interessant ist auch Bitcoin, Ethereum eigentlich nicht genannt, aber dann dahinter schon einige der ganz großen Token eigentlich, der BNB-Coin von Binance, Solana mit dem Sol-Token, Cardano mit dem ADA-Token, Polygon mit dem Matic-Token, Filecoin mit dem Phil-Token, Sandbox mit dem Sand-Token, Decentraland mit dem Mana-Token. Und das Interessante dabei ist ja, dahinter stehen meistens Entwicklerfirmen, die heißen irgendwas mit Labs und dann gibt es noch eine Stiftung und die Stiftung kümmert sich um die Verwaltung der Token und so weiter. Aber was in den letzten Jahren ganz intensiv stattgefunden hat, ist, dass große Investoren in viele dieser Firmen investiert haben. Also die haben investiert in Yuga Labs, in Polygon Labs, in Near Protocol, in Uniswap Labs, in Dapper Labs und so weiter und so fort, in Solana Labs. Und jetzt kann man sich natürlich anschauen, diese Token-Distribution könnte irgendwie auch wie ein Cap-Table von einem Startup ausschauen, weil sich ja Andreessen Horowitz, Softbank, Couture und wie sie alle heißen, einfach Token gekauft haben und dann auch einen Share an einer Firma haben. Ist das Grundproblem, dass diese Token-Investments eigentlich ausschauen wie Startup-Investments?
Naja, ich weiß nicht, ob es das Grundproblem ist, aber ich glaube, es zeigt recht schön, dass der Markt das sehr wohl wahrnimmt als eine Art von Investment. Und wenn ich mich so umschaue, der durchschnittliche Krypto-Investor, der sich jetzt auf irgendeiner Exchange ein Portfolio zusammenstellt, der macht das ja nicht, weil er die bestimmten Token kaufen möchte, um dann mit der jeweiligen Plattform zu interagieren oder die Token dann tatsächlich zu nutzen. Das passiert natürlich auch, aber das ist ja in aller Regel eher die untergeordnete Einsatzzweck, sondern diese Investitionsplattformen schauen aus wie eine Investitionsplattform. Also der Anwender unterscheidet da nicht wirklich dazwischen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich recht gut, dass der Standpunkt der SEC zumindest etwas für sich hat, sagen wir mal so. Hm.
Wenn man das weiterdenkt, wenn die SEC da wirklich recht hat, was würde das da eigentlich bedeuten? Also Token, die betroffen sind, die von der SEC genannt werden, die umfassen ungefähr 10% des gesamten Kryptomarktes. Wenn die jetzt plötzlich alle als Securities eingestuft werden, das ist ja ein Erdbeben sondergleichen, oder? Also das trifft ja dann nicht nur Binance und Coinbase, sondern Dutzende Krypto-Projekte, Krypto-Firmen, die plötzlich unerlaubt am US-Markt unterwegs waren.
Ja, und ich meine, es sind ja in Wahrheit nur eine Auswahl an Coins, die dort gelistet sind. Es gibt ja darüber hinaus in Wahrheit die Rechtsansicht, die die SEC vertritt, könnte sie für wahrscheinlich 95-99% der Token und Coins, die es am Markt gibt, anwenden. Die Auswirkungen, man muss wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen. Weil um jetzt zu sagen, ob das positive oder negative Auswirkungen haben wird, muss ich mir anschauen, wie die Situation jetzt ist. Und jetzt im Moment gibt es ganz klar eine Rechtsunsicherheit. Es gibt die Rechtsansicht der SEC, die das als Investment Contracts und damit Securities qualifiziert in den USA. Aber es gibt keine gefestigte Rechtsprechung zu der Frage. Und es gibt bestimmte Grenzfälle, die ausgelotet werden müssen. In den USA entwickelt sich das Recht durch Richterrecht fort. Also wenn das bis zum US Supreme Court kommt, dann wird der Recht sprechen und dann wird es dazu eine Grundsatzentscheidung geben. Und dann wird man auch wissen, in welchen Fällen ist so ein Token ein Security, in welchen Fällen brauche ich ein Registration Document. Und in jedem Fall ist wohl davon auszugehen, dass der US-Gesetzgeber dann irgendwie darauf reagiert. Weil dem gefällt das, glaube ich, oder niemandem gefällt das, dass potenziell sehr große Investitionen da in ein Risiko geraten. Und deswegen, um jetzt zurückzukommen, was für Auswirkungen wir jetzt haben, wenn es positiv oder negativ sein, ich glaube, kurzfristig führt es natürlich zu einem Schock im Markt. Und möglicherweise führt dann auch das, ich meine, das ist noch Jahre hin, aber eine Supreme Court Decision dann zu einem Schock im Markt. Langfristig betrachtet, und damit meine ich jetzt 5 Jahre aufwärts, ist es, glaube ich, für die USA aber einfach notwendig, weil dieser Zustand der Rechtsunsicherheit einfach nicht ewig fortwähren kann. Es ist unerträglich. Also ich glaube, mittelfristig gesehen ist es der richtige Schritt für die USA.
Okay, aber du hast schon gesagt, da ist noch viele Jahre hin. Das heißt, es ist jetzt mal damit zu rechnen, dass sich Binance, Coinbase mit der SEC vor Gericht jetzt jahrelang fetzen werden, mal salopp gesagt.
Davon ist wohl auszugehen. Weil es sieht zumindest jetzt nach den medialen Berichten nicht danach aus, dass SEC oder einer der Beklagten ein Interesse daran hätten, diese Verfahren auf eine andere Weise zu beenden als durch eine Entscheidung. Also das wird wohl sehr wahrscheinlich, zumindest eines der Verfahren wird mit Sicherheit hinaufgehen bis zum Supreme Court.
Okay, das heißt, das betrifft dann nicht nur Coinbase, Binance, sondern, wie gesagt, Dutzende, vielleicht sogar hunderte Crypto-Startups, die auch Token am Markt haben. Und die werden sich da genau anschauen müssen, was da am Ende beschlossen wird, oder?
Ja, es betrifft in Wahrheit den gesamten amerikanischen Startup-Markt oder Kryptomarkt. Jedes Unternehmen, das in den USA ein Blockchain-basiertes Projekt oder ein Token-basiertes Projekt umsetzen möchte, ist potenziell davon betroffen. Und da muss man schon recht positiv hervorheben. In Europa haben wir jetzt Gott sei Dank eine andere Situation. Am 9. Juni, also vor wenigen Tagen, ist die MiCA, Markets and Crypto Assets Verordnung, endlich im Amtsblatt der Union veröffentlicht worden. Also gehört jetzt schon zum Rechtsbestand der Union. Und wir haben jetzt tatsächlich eine gute und vollständige Regelung zu Kryptowerten, wie sie jetzt heißen, unter der MiCA. Und ich glaube, so irgendwie werden die USA nicht drum herum kommen, auch eine Regulierung für Kryptoassets zu finden. Ob die dann dem Vorbild Europa entspricht oder gänzlich anders ausfallen wird oder ob sie einfach stur das bestehende Kapitalmarktaufsichtsregime auf Kryptoassets anwenden, wie das letztlich aussehen wird, wird sich zeigen. Aber ich glaube, die Richtung ist ganz klar, nämlich weg vom jetzigen unerträglichen Stadium der Rechtsunsicherheit hin zu irgendeiner Art von klarer Regelung, wie auch immer die dann aussehen wird.
Okay, also wenn es dann so eine Regelung gibt, dann wird ein Startup, das einen Token auf den Markt bringen will, in den USA irgendeine Art von Lizenz, Registrierung, was auch immer, haben müssen. Und ich überspitze jetzt ein wenig. Bis dato ist es ja so, der Fritz Jergic von der Tagespresse hat mir mal erzählt, der hat den Blümel-Coin oder den Blümel-Token vor ein paar Jahren in die Welt gesetzt, ein ERC-20-Token auf Ethereum, glaube ich, gelaufen. Er hat gesagt, das dauert ein paar Minuten, um diesen Token haben und verschicken zu können. Das wird es dann nicht mehr spielen. Da wird man vorher wahrscheinlich wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang irgendwelche Registrierungsprozesse durchlaufen müssen, bevor man Blümelcoin oder was auch immer in die Welt setzt.
Also ich glaube, den Blümelcoin wird man auch in Zukunft einfach so in die Welt setzen können, jedenfalls unter Mika, weil der wohl, wie soll ich sagen, solange der keinen Wert am Markt hat, wird er nicht als Kryptoasset gelten im Sinne der Mika und dann ist die auch nicht anwendbar darauf. Das heißt, jedenfalls in Europa würde das auch in Zukunft funktionieren. Und ich denke auch in den USA, weil wenn ich jetzt Wertpapiere öffentlich anbieten möchte, also aktuell ist ja die Ansicht der SEC, es handelt sich um Securities, und da gibt es ja einen gewissen Weg, wie ich zu diesem öffentlichen Angebot kommen kann, nämlich mit dem Registration Document, so wie wir es vorher kurz besprochen haben. Und das ist keine Lizenz, das ist keine Beaufsichtigung. Das ist einfach nur ein Informationsdokument für potenzielle Investoren. Und im Übrigen, unter Mika ist die Regelung sehr, sehr ähnlich wie unter dem klassischen Kapitalmarktregime. Dort heißt es dann halt nicht Kapitalmarktprospekt, sondern dort ist dann der Begriff übernommen worden, den die Verkehrskreise gewählt haben, nämlich das White Paper. Und Mika schreibt vor, wenn ich ein Token Offering machen möchte, dann muss ich so ein White Paper veröffentlichen. Nur gibt jetzt Mika auch ganz klar vor, welchen Inhalt dieses White Paper zu haben hat. Es gibt keine Prüfpflicht, also ich muss dieses White Paper an die Aufsichtsbehörden schicken, aber die müssen mir das nicht absegnen. Also ich muss nicht warten auf ein Ja, jetzt dürft ihr, jetzt ist es in Ordnung, außer es ist eine besondere Kategorie, also Asset Reference Token, E-Money Token. Aber wenn es ein einfacher Kryptowert ist, dann schicke ich das an die Aufsichtsbehörde und dann kann ich mein Angebot durchführen. Der Gedanke dahinter ist der Investorenschutz durch, ja, das Informationsungleichgewicht, das einfach herrscht zwischen einem Unternehmen, das Geld aufnimmt, und einem potenziellen Anleger. Um dieses Informationsungleichgewicht auszugleichen, wird verpflichtend ein Informationsdokument vorgesehen. Ob ich das jetzt Prospekt nenne oder Registration Document oder White Paper oder wie auch immer, ist ja ganz egal. Der Zweck ist immer der gleiche. Versuche dem Anleger eine echte Entscheidung zu ermöglichen, indem ich ihm alle Informationen gebe, die er halt benötigt. Und ich glaube, an diesem Ansatz werden auch die USA nicht vorbeikommen. Wie gesagt, ob die dann auch verpflichtend das White Paper nennen mit einem anderen Inhalt als jetzt im Registration Document, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, dieser Ansatz, der wird bestehen bleiben. Sonst wäre nicht Europa jetzt auch gegangen. Und in Wahrheit, das ist auch der beste Ansatz. Man möchte Leute nicht bevormunden. Man soll niemanden verbieten, in Kryptoassets zu investieren. Es muss nur sichergestellt sein, dass das ein Level Playing Field, möglichst ein Level Playing Field ist zwischen Anleger und dem kapitalsuchenden Unternehmen. Und nur dann in Wahrheit kann man auch hoffen, dass sich ein mittelfristig stabiler Kryptomarkt etabliert. Ja.
Okay. Das heißt, das hört sich ein wenig danach an, als wenn Europa oder zumindest die EU da mal die Nase vorne hätte, zumindest in regulatorischer Hinsicht. Also möglicherweise derzeit der sicherere Hafen, um ein neues Projekt im Kryptobereich zu starten, weil da kann man sich mal hier regulieren lassen und irgendwie auf mittlere, lange Sicht mal sicher losfahren, oder?
Ja, und das merken doch auch viele Kommentatoren in den US-Medien an, dass die Situation, die jetzige, für die USA desaströs ist, weil es dann doch einen Competitor gibt, nämlich die Europäische Union, der EU-Markt ist ja vergleichsweise so groß wie der USA, ein bisschen kleiner, er war schon einmal größer als die USA, jetzt sind wir ein bisschen kleiner, aber der Markt ist ja riesengroß. Und auch für US-Unternehmen mag es dann spannend sein, sich in Europa niederzulassen und dann quasi hier zu experimentieren. So wie man es gesehen hat, auch zu Zeiten als in Deutschland, ich meine, ist jetzt auf kleinerem Level der Vergleich, aber es war ja genauso. Deutschland und Österreich vor ein paar Jahren, da war es so, dass die deutschen Krypto-Assets als Finanzinstrumente eingestuft haben. Damit brauchte ich dann in Deutschland eine Bankkonzession, beziehungsweise eine Wertpapierkonzession. damit zu hantieren. Und in Österreich war das nicht so. Und viele deutsche Unternehmen sind dann nach Österreich gekommen, haben sich hier mal quasi ausgetobt, ausprobiert, Businessmodelle aufgebaut und sind dann wieder zurückexpandiert nach Deutschland oder haben es noch vor. Und ich denke, genau so, wenn wir das als Europäer geschickt anstellen, kann es dann mit Mika funktionieren. Also versuchen, europäische Unternehmen nach Europa zu bekommen, regulieren, hier groß werden lassen und dann, wenn, sagen wir mal, in 3 bis 5 Jahren die USA nachziehen mit einem ähnlich vernünftigen Aufsichtsregime, dann werden die sicher auch wieder zurückexpandieren wollen. Aber das wäre sozusagen das Best-Case-Szenario, das ich aktuell sehe für die Situation USA-EU.
Okay. Noch eine Frage zum Abschluss. Was ich auch spannend fand, ist, dass die SEC 50 plus Token da explizit genannt hat, aber 2, 3 kommen da nicht vor. Also Bitcoin wird nicht genannt, also da ist offenbar die Ansicht, glaube ich, eh schon länger, das ist wirklich dezentral, das ist eine Commodity, das ist so eine Art digitaler Rohstoff oder was auch immer, das ist jetzt kein Wertpapier, aber Ethereum wurde bis dato nicht genannt.
Ja, und die Antwort kommt eigentlich eh unmittelbar aus dem Howey-Test. Wenn ich mir Bitcoin ansehe, die Entwicklung, da muss ich jetzt wirklich zurückgehen zu den Anfängen von Bitcoin, wo ein Bitcoin einfach auch noch keinen Wert hatte. Damit ich einen Bitcoin-Node betreiben kann, brauche ich gewisse Hardware. Das konnte ich früher auch mit meinem Laptop machen. Und auf diese Weise wurde zu Beginn eine sehr große Anzahl an Bitcoin erzeugt und verteilt und tatsächlich dann von den jeweiligen Personen, die einen Full Node installiert haben und ein Mining betrieben haben, für sich selbst erzeugt. Und insofern kann ich gut argumentieren, dass Bitcoin, die gemeint werden, tatsächlich und da kommt noch zusätzlich hinzu, dass man zum damaligen Zeitpunkt das nicht wirklich, wie soll ich sagen, erwarten konnte, dass sich so eine Wertentwicklung in der Zukunft einstellen wird. Und aus der Perspektive, die Coins werden von den Personen, die die Software installieren, selbst erzeugt, unter Einsatz ihrer eigenen Hardware und ihrer eigenen Energie, komme ich dazu, dass diese 4 Elemente, die wir vorher diskutiert haben, beim Howey-Test einfach nicht vorliegen. Jetzt kann ich natürlich die Frage stellen, wie schaut es aus mit Bitcoin Gold oder mit Bitcoin Cash oder die ganzen Hardforks, die es gegeben hat. Da kann ich sehr schnell wieder zu einem anderen Schluss kommen. Weil als diese Hardforks stattgefunden haben, wusste man erstens schon, naja, aus Krypto kann man investieren und darauf hoffen, dass man sein Geld vermehrt. Bei diesen Hardforks, das war ja meistens dann doch auch so, dass die Entwickler dieser Hardforks für eine gewisse Zeit einmal eine gewisse Anzahl an Coins für sich selber pre-gemined haben, die sie dann auf den Markt geworfen haben. Und da kann ich dann durchaus den Howey-Test anwenden und wieder zum Schluss kommen, naja, in so einem Fall sind die 4 Elemente des Howey-Tests erfüllt. Also es kommt eigentlich immer wieder auf diese 4 Elemente an. Und bei Ethereum ist es tatsächlich eine, nach US-amerikanischem Recht, eine ziemlich verzwickte Frage, weil es doch in Wahrheit das erste ICO in dieser Größe war und vor allem das erste ICO für eine Blockchain, die dann tatsächlich eine neue, also eine eigene Utility hatte oder hat, nämlich programmierbar zu sein. Und es sprechen meines Erachtens eigentlich die besseren Gründe zu sagen, naja, Ethereum müsste auch als Security erfasst werden unter dem Howey-Test, also nach US-amerikanischem Recht. Aber ich glaube, da will sich die SEC einfach nicht drüber trauen, weil es nicht so ein klarer Case ist. Aber wie gesagt, alles, was wir jetzt besprochen haben, am Ende des Tages lässt sich zurückführen auf diese 4 Elemente des Howey-Tests.
Okay. Und vielleicht noch zum Abschluss, was ja auch ganz interessant ist, Dogecoin, Shiba Inu, also diese ganzen Spaß-Tokens, die werden ja irgendwie mal außen vor gelassen. Ne? Also die spielen in diesen Fragen ja keine Rolle, sind offenbar der SEC vorerst wurscht, oder?
Ja, die Rechtsfragen sind natürlich dann maßgeblich alle Token auf CoinMarketCap oder auch alle Coins auf CoinMarketCap. Also das, was dann letztlich rauskommt bei den Verfahren, wird man verallgemeinern können und bezieht sich nicht nur auf die, ich glaube, weiß nicht, 50 Coins, die jetzt einmal da genannt sind. Also insofern wird es für die USA natürlich einen sehr wegweisenden, sehr richtungsweisenden Charakter haben.
Alles klar, super. Also es bleibt spannend. Wir werden das natürlich beobachten, wie sich das gerade in den USA, wahrscheinlich der größte Kryptomarkt der Welt, entwickeln wird. Oliver, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.